I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another fig was a famous poet, and another fig was a brilliant professor, and another fig was E.G., the amazing editor, and another fig was Europe and Africa and South America, and another fig was Constantine and Socrates and Attila and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions, and another fig was an Olympic lady crew champion, and beyond and above these figs were many more figs I couldn't quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn't make up my mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest. And as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and one by one, they plopped to the ground at my feet.
Der Feigenbaum und seine vielen Feigen, hier als Sinnbild der ungewissen Zukunft einer jungen und ambitionierten Frau, die geplagt ist von der tiefliegenden Angst, das Falsche zu tun, nicht den Weg einzuschlagen, der für sie allein bestimmt ist. Geschrieben stehen diese Worte in dem einzigen Roman, den Sylvia Plath in ihrem jungen Leben je veröffentlicht hat. Neben zahlreichen posthum veröffentlichten Gedichten, Briefen und Tagebucheinträgen der Autorin stellt die Glasglocke wohl Sylvia Plaths international bekanntestes Werk dar. Und ich finde, das wundert auch gar nicht, denn die ewigen Zerwürfnisse, die sie da beschreibt mit den eigenen Facetten, das fügt sich in dem Roman in ein Narrativ, wie es auch viele junge Menschen in ihrem eigenen Leben wiederfinden. So zum Beispiel auch das Wissen darum, dass es nur vorwärts gehen kann und die Feige im Feigenbaum, die man dazu pickt, bedeuten kann, eine andere, bessere Feige auf dem Weg verrotten zu lassen. Der Feigenbaum ist aber auch nicht alles, worum es in der Glasglocke geht. Der Roman erzählt von dem Auf und Ab der klinischen Depression, der Suizidalität, aber auch dem Weg heraus aus dieser. Von Morbidität und von Klarheit, von Träumerei und das alles gemischt mit scharfsinnig abfälligen Analysen um die schicke Gesellschaft der Privilegierten, von der Dekonstruktion des amerikanischen Traums, der Rolle der Frau in genau diesem Mythos vom amerikanischen Traum. Aber Sylvia Plath lässt ihre Protagonistin in der Glasglocke eben auch von sexuell unbefriedigenden und merkwürdigen Zusammentreffen mit Männern erzählen, was ihr auch den Posten einer Symbolfigur der Frauenbewegung einbrachte. Und alles, was sich in dem Roman der Glasglocke wiederfindet, das ist autobiografisch aus der Jugendgeschichte von Plath selbst nacherzählt. Und ich sage jetzt Folgendes an der Stelle, um eben darauf hinzuweisen, dass es vor allem dieser eigene Stil ihres Schreibens und der Tabus, die sie dabei bricht, ist, der sie zu einer großartigen Autorin macht und dass ihr Werk es eben darum verdient, nicht nur im Anbetracht ihres eigenen Suizids im Alter von 40 Jahren betrachtet zu werden. Denn Sylvia Plaths Werk ist ebenso witzig und real. Und klar legen ihre Arbeiten einen Blick auf immensen Schmerz frei, aber sie romantisieren den eben nicht und berichten auch von Prozessen des Heilens und Hoffens. Und eben das ist auch eine Perspektive, die ich euch gerne auf das Werk von Sylvia Plath im Folgenden mitgeben will. Vorher folgt an der Stelle aber trotzdem eine Content-Warnung zu den Themen schwerwiegender Depression und Suizid. Und ich bitte euch, mit Blick auf eure eigene Gesundheit zu überlegen, ob ihr nun weiterhören möchtet. Wenn ihr selbst depressiv seid, euch Suizidgedanken beschäftigen, dann bitte ich euch außerdem, diese nicht vor euren Liebsten zu verschweigen und in Erwägung zu ziehen, euch Hilfe zu suchen, denn die gibt es. Die Telefonseelsorge kann online zum Beispiel oder über die kostenlosen Hotlines unter der 0800 3x der 1 0 3x der 1 oder 0800 3x die 1 0 3x die 2 Tag und Nacht kontaktiert werden und auch die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter der 0800 3344 533 zu erreichen. Sylvia Plath wurde am 27. Oktober 1932 in der Nähe von Boston geboren und starb am 11. Februar 1963 in London. Ihre Eltern, der Biologieprofessor Otto Emil Plath und die Lehrerin Aurelia Plath, stammten jeweils aus deutschstämmigen sowie österreichstämmigen Einwandererfamilien und beides, sowohl der akademische sowie der europäische Hintergrund ihrer Familie, prägten Sylvias Bewusstsein für ihre eigene Geschichte und ihren eigenen späteren Werdegang, indem sie dann mittels begabten Stipendien ein Studium am Smith College begann, in Fächern wie englischer Literatur, Geschichte und kreativem Schreiben. Der Vater von Sylvia verstarb, als Sylvia gerade mal 8 Jahre war. Auch viele ihrer Gedichte kreisen später um die Figur des Vaters und ihre Versuche, ihn imaginär wiederzubeleben. Es erschien auch kurze Zeit nach dem Tod ihres Vaters in einem Lokalblatt im Raum Bostons ihr erstes Gedicht. Außerdem begann sie ab dem Alter von 11 Jahren regelmäßig Tagebücher zu füllen. Und neben diesem frühen Einstieg gewann sie 1953 einen Schreibwettbewerb des Magazins Mademoiselle. Dadurch konnte sie mit 19 anderen talentierten jungen Frauen des ganzen Landes den Sommer für ein Praktikum in New York verbringen. In der Zeit erschienen also auch wieder Kurzgeschichten und Gedichte in eben jenem Magazin von ihr. Und genau diese Zeit in New York wird sie auch später durch Esther, die Protagonistin, in Der Glasglocke wieder durchleben. Eine Zeit, die auch sie wie unter der Glasglocke erlebt, abgetrennt vom äußeren Geschehen und im besonderen Blickfeld der Ärzte, fast wie ein wissenschaftliches Objekt, so beschreibt sie es später. Denn nach ihrer Rückkehr aus dem Praktikum verfällt Sylvia in eine schwere Depression, wird ab dem Jahr 1954 in mehreren psychiatrischen Einrichtungen untergebracht. Sie erholt sich immer wieder, fällt aber auch immer wieder in starke Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit und zahlreiche Schreibblockaden zurück. Dieser Ausbruch der Krankheit setzt sich dann ihr ganzes Leben eigentlich so weiter fort. In der Zwischenzeit versucht sie aber auch trotz ihrer Depression immer wieder an ihrer Karriere festzuhalten. Sie startet beispielsweise an der Universität in Cambridge ein Studium, geht zur Therapie, reist durch Europa, lernt ihren späteren Ehemann, den Schriftsteller Ted Hughes, kennen. Die beiden heiraten schließlich und bekommen bis 1963 2 Kinder. 1960, kurz nach der Geburt ihrer Tochter Frieda, erscheint ihr erster Gedichtband The Colossus and Other Poems und 1962 kommt ihr Sohn Nicholas zur Welt. Im selben Jahr beenden Sylvia und ihr Mann Ted dann auch ihre Beziehung, die vor allem von Ted Hughes Untreue geprägt war. Im Januar 1963 wird Die Glasglocke veröffentlicht und nur 4 Wochen danach beschließt Sylvia Plath, sich zu suizidieren. Der Ausweg, den sie letztlich suchte, bedeutet damit das vorzeitige Ende eines Lebens, aus dem viele aufrichtige, gewitzte und auch schmerzliche Gedichte und Texte entstanden sind, die zumindest für andere auch noch heute Stütze und Sprachrohr darstellen. Doch wie beschreibt eigentlich die Literaturwissenschaft den Stil von Sylvia Plath? Für ihre Kurzgeschichten beispielsweise, die ja zuerst in Illustrierten wie 17 und Mademoiselle veröffentlicht wurden, zeigte Sylvia Plath deutlich unterschiedliche Ambitionen als für ihre Gedichte später. In einem Brief an ihre Mutter vom März 1953 betont sie, dass sie beide Literaturgattungen, die Kurzgeschichten und die Gedichte, einem speziellen Markt anpasse. Ihre Prosa richtet sie dabei verglichen mit ihrer späteren Lyrik eher konventionellen Erzählstrukturen und den Marktvorgaben aus. Gleichzeitig verwendet sie aber auch rhetorische Stilmittel wie Spott und schwarzen Humor, um den amerikanischen Traum zu dekonstruieren. Plaths Bedürfnis, das Trauma, das sich unter eben dieser Oberfläche eines Mythos von Wohlstand, Glück und Unfehlbarkeit verbarg, bloßzulegen, ging einher mit ihrem Wunsch, innerhalb der herrschenden Strukturen zur erfolgreichen und anerkannten Schriftstellerin aufzusteigen. Und da zeichnet sich dann auch irgendwie eine Ambivalenz ab, sich auf der einen Seite für den Erfolg in den Konventionen der Kultur zu bewegen, die man gleichzeitig inhaltlich aber in Frage stellt. Und ambivalent sind auch ihre Gedichte, die sie als unmittelbar aus den eigenen sinnlichen und emotionalen Erfahrungen, die sie macht, beschreibt und gleichzeitig diese Erfahrung aber nicht nur spiegeln will und damit sich nicht irgendwie nur selbst darstellen möchte, sondern diese auch beherrschen will, sie aus einem anderen, aus einem aufgeklärteren und intelligenten Bewusstsein herausarbeiten will. Dabei kommt meines Erachtens nach Lektüre raus, die einem nahe gehen kann. Manchmal so nah, dass man sie auch mal wegpacken muss, weil es wehtut, das zu lesen. Die Leserschaft fungiert dabei in meinen Augen als Zeugin vom Ring der Autorin mit sich selbst. In eigenen Worten beschreibt Sylvia Plath ihr Schreiben im Übrigen so:
Perhaps this is an American thing. I've been very excited by what I feel is the new breakthrough that came with, say, Robert Lowell's Life Studies. This intense breakthrough into very serious, very personal emotional experience, which I feel has been partly taboo. Robert Lowell's poems about his experiences in a mental hospital, for example, interest me very much. These peculiar, private and taboo subjects I feel have been explored in recent American poetry. I think particularly of the poetess Anne Sexton, who writes also about her experiences as a mother who's had a nervous breakdown, as an extremely emotional and feeling young woman. And her poems are wonderfully craftsmanlike poems, and yet they have a kind of emotional and psychological depth, which I think is something perhaps quite new, quite exciting.
Ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass auch posthum noch Tagebucheinträge, Gedichte und Briefe von Sylvia Plath herausgegeben wurden. Die Verantwortung trug dabei zum einen Ted Hughes, der die Tagebücher mit folgenden Worten einleitete: Sylvia Plath war ein Mensch mit vielen Masken, sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihrem Schreiben. Ein Teil dieser Masken sind Verteidigungsreflexe, andere bewusstes Ausprobieren verschiedener Posen und Stile. In ihren Tagebüchern hat sie versucht, den widersprüchlichen Identitäten ihr wirkliches Selbst gegenüberzustellen. Dabei geht es im ersten Teil der Tagebücher bis zu ihrem Suizidversuch um die Identitätssuche der jungen Sylvia. Der zweite Teil der Tagebücher stellt vor allem die Beziehung mit Ted Hughes, ihre Idealisierung von ihm und einen kritischen Blick auf ihn in den Vordergrund. Dabei beschreibt sie ihn auch als eine Art Doppelgänger des früh verstorbenen Vaters. Diese Passagen wurden allerdings in den ersten Auflagen der Tagebücher noch von Ted Hughes selbst eingekürzt. Und im dritten Teil der Tagebücher geht es dann um ihre Existenz als freie Schriftstellerin und die Versuche, sich von eigenen Vorbildern auch zu lösen. Zeit ihres Lebens sagte sie dazu in einem Interview mal:
What about writers who've influenced you? Perhaps that's the wrong word to use. Have meant a lot to you.
There are very few. I find it hard to trace them, really. When I was at college, I was stunned and astounded by the moderns, by Dylan Thomas, by Yeats, by Auden even. At one point, I was absolutely wild for Auden, and everything I wrote was desperately Auden-esque. Now, I begin to go backwards. I begin to look to Blake, for example. And then, of course, it's presumptuous to say that one is influenced by someone like Shakespeare. One reads Shakespeare, and that's that.
Um nochmal kurz bei den Tagebüchern zu bleiben, ihre Mutter hatte etwas gegen die Veröffentlichung der Tagebücher einzuwenden und veröffentlichte schließlich im Gegenzug Briefe aus genau der gleichen Zeit. Denn Sylvia hatte auch ihr immer Briefe geschrieben im Zeitraum, in dem sie eben die Tagebücher führte. In diesen Briefen zeigt sich ein anderes Bild von Sylvia Plath. Da versichert sie ihrer Mutter in allen Briefen, wie gut es ihr gehe. Die amerikanische Psychoanalytikerin Alice Miller sieht es als Ausdruck der eigentlichen Misere an der Stelle. In ihrem Buch Am Anfang war Erziehung nennt sie es das Verbot zu leiden. Den Verdacht, dass die Mutter negative Briefe zurückbehalten und nicht zur Publikation freigegeben haben könnte, schließt sie dabei weitgehend aus. Sie gibt stattdessen zu bedenken, dass der unerschütterliche Optimismus, den Sylvia Plath ihrer Mutter in den Briefen vorspielte, vielleicht Ausdruck davon war, dass sie nicht anders konnte, als das zu tun, womöglich eine Ursache ihres Leidens, bei dem sich Sylvia nicht traute, genauer hinzuschauen. Als Mutmaßung möchte ich das hier aber eigentlich gar nicht so stehen lassen, sondern lieber den Hinweis geben, auch für Betroffene von Menschen mit schweren Depressionen einen Umgang mit Problemen ohne Tabus zu fördern und Gehör für die Probleme von Menschen mit Depressionen nicht nur zu gewähren, sondern auch anzubieten. Neben den Tagebüchern und Briefen erschien 1965 auch Sylvia Plaths bekanntester Gedichtband Ariel. Im Gedichtband werden drei große Themenbereiche von Sylvia Plaths Lyrik deutlich. In der Naturerfahrung wird die Andersartigkeit der Natur sinnlich erlebbar beschrieben. Die beschriebenen Prozesse um das Selbst sind gespalten zwischen Sehnsucht nach Auslöschung, Transformation und Erneuerung, und beschriebene Familienbilder kreisen zumeist um die Figur des Vaters und das Trauma um seinen frühen Verlust. In Ariel, dem Titelgedicht des Bandes, werden beispielsweise Naturerfahrung und Prozesse des Selbst zum Thema.
Ariel. Stasis in darkness. Then the substanceless blue pour of Tor and distances. God's lioness, how one we grow. Pivot of heels and knees. The furrow splits and passes. Sister to the brown arc of the neck I cannot catch. Nigger eye berries casting dark hooks. Black sweet blood mouthfuls. Shadows. Something else hauls me through air, thighs, hair. Flakes from my heels. White Godiva, iron peel, dead hands, dead stringencies. And now I foam to wheat, a glitter of seas. The child's cry melts in the wall. and I am the arrow, the dew that flies, that one with the drive into the red eye, the cauldron of morning.
Der Ritt auf einem Pferd wird hier zur Verwandlung der Reiterin, in der körperlichen Verausgabung und Aufgabe aller sozialen Identitäten verliert die Reiterin ihren Namen und wird zu Lady Goodia, verschmilzt mit dem Pferd und der Natur und verwandelt sich in einen rein materiellosen Flug dem Morgen entgegen. Dieses zwar auslöschende, aber doch auch hoffnungsvolle Motiv des Flugs dem Morgen entgegen ist schließlich auch, was meiner Meinung nach in der Rezeption des zu Anfang beschriebenen Motivs des Feigenbaums drin steckt. Wenn das Motiv des Feigenbaums nämlich zitiert wird, wird oft die Seite im Buch, die darauf folgt, ausgelassen. Hier schreibt Plath: I don't know what I ate, but I felt immensely better after the first mouthful. It occurred to me that my vision of the fig tree and all of the fat figs that withered and fell to earth might well have arisen from the profound void of an empty stomach. Hier werden nicht das Hungern vor dem reifen Feigenbaum, sondern der Hunger selbst und die anschließende Aussicht auf Sattessen beschrieben. Zugegeben, der Feigenbaum steht auch hier weiterhin für die berechtigte Angst vor den versagten Möglichkeiten, verpassten Chancen und falschen Entscheidungen, aber diese Passage hier bedeutet nicht das unabdingbare Ende von allen Zukunftsversprechungen, die man sich selbst im Leben machen will. Meiner Meinung nach schreibt Plath hier, indem sie sich nochmal auf den Feigenbaum bezieht und die Sicht ihrer Protagonistin auf eben diesen, eine junge Frau, die eben Schmerzen durchlebt und dadurch vielleicht manchmal das Essen vergisst. Die Ängste, die sie dabei schildert, sind trotzdem noch berechtigt, aber Plath schließt ihre Erzählung eben nicht mit der Niederlage vor der Angst. Stattdessen füttert sie ihre Protagonistin wieder, lässt sie Fuß fassen mit jedem Bissen, den sie kriegen kann. Genau so ein Motiv hätte man sich auch für Sylvia Plaths eigenes Leben wünschen können.